Wir werden stille zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns durch dein Blut reinmachst und wir vor den Thron Gottes kommen dürfen, zur Gemeinde gehören dürfen, die in ewig erlöst ist. Herr, darüber preisen wir dich. Und wir danken dir, dass du uns in deinem Wort der Bibel deine Pläne offenbarst, uns in die Zukunft schauen lässt. Herr, sprich du durch dein Wort zu uns. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der berühmte preußische General Hans Joachim Zieten, bekannt für militärische Erfolge, ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis zu dem preußischen König Friedrich dem Großen und auch für seinen tiefen christlichen Glauben. Er wurde einmal vom Preußenkönig gefragt, ob er ihm einen Gottesbeweis nennen möge. Und Zieten soll geantwortet haben: Majestät, die Juden. Möglicherweise ist diese Geschichte eine von vielen Preußen-Legenden, also ein Nachweis zu finden, ist schwierig, aber es ist eine gute Geschichte und sie sagt viel über das aus, was wir am Volk Gottes, den Juden, dem Volk Israel tatsächlich ablesen können. Wer sich mit der Geschichte Israels befasst, wird unschwer die Handschrift Gottes und des souveränen Weltenlenkers finden. Wir lesen Sacharja 12, die Verse 1 bis 10. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht: Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Zu der Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheu und ihre Reiter irre machen, aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. Und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen: Die Bürger Jerusalems sollen getrost sein in dem Herrn Zebaoth, ihrem Gott. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zum Feuerbecken mitten im Holz und zur Fackel im Stroh, denn sie verzehren, dass sie verzehren zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsumher. Aber Jerusalem soll auch fernerhin bleiben an seinem Ort. Und der Herr wird zuerst die Hütten Judas erretten, auf dass sich nicht zu hoch rühme das Haus David, noch die Bürger Jerusalems wieder Juda. Zu der Zeit wird der Herr die Bürger Jerusalems beschirmen, und es wird zu dieser Zeit geschehen, dass der Schwache unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Amen. Jerusalem, die Taumelschale der Nationen. In drei Punkten wollen wir uns diesen Text anschauen, die Rückkehr der Juden und die Staatsgründung Israels, die globale Allianz gegen Israel und der Angriff auf Jerusalem und die nationale Errettung und Erweckung Israels. Die Rückkehr der Juden und die Staatsgründung Israels, sozusagen die Vorgeschichte zu unserem Abschnitt. Der Prophet Sacharja lebt um das Jahr 500 vor Christus. Das 70-jährige babylonische Exil liegt schon hinter Israel, also geschichtlich. Die Perser unter der Führung ihres großen Königs Kyros oder Koresh ist derjenige, der den Juden erlaubt hat, wieder zurückzukehren nach Jerusalem. Und da sind wir jetzt geschichtlich an dieser Stelle. Der Tempel soll wieder aufgebaut werden. Und Sacharja muss anprangern und sagen, ihr baut euch schöne Häuser, ihr wohnt in getäfelten Häusern, aber um den Tempel, den aufzubauen, darum kümmert ihr euch nicht. Das ist seine Aufgabe, die Sacharja in seiner Zeit hat. Doch Sacharja schaut noch viel weiter darüber hinaus und sieht verschiedene andere Dinge in der Zukunft auf Israel zukommen. Zum einen, dass der Messias kommen wird in großer Schwachheit und Demut. Und dann wird der Messias kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Und er sieht einen letzten großen Krieg um Israel. Besonders die Kapitel 12 bis 14 handeln davon. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Über Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Also wer spricht hier? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Himmel und Erde geschaffen hat, der den Menschen gemacht hat, also der allmächtige Gott, das, was er hier ankündigt, das wird er in der Geschichte auch tun, vollenden, zum Ziel bringen. Es ist eine Botschaft, die auf das Ende der Geschichte weist. Das zeigt der Zusammenhang. Denn wir haben ja hier am Ende, Vers 10, die Rückkehr des durchbohrten Messias, auf den auf einmal Israel schauen wird am Ende der Zeiten. Und das zeigt uns, in welchem Gesamtzusammenhang dieser Abschnitt steht. Und dann heißt es immer wieder, wiederholt zu dieser Zeit oder genauer an diesem Tage. Wir finden diese Formulierung in Vers 3, in Vers 4, Vers 6, Vers 8, Vers 9, in Kapitel 13, Vers 1, immer wieder an jenem Tage, an jenem Tage, an diesem Tage. Also es ist ein Tag in der Zukunft, an dem Gott etwas ganz Großes tun wird. Schauen wir, wie die Geschichte der Juden, wie die Geschichte des Volkes Israel jetzt in der Zeit nach Sacharja sich, wie sie sich entwickelt. Die Perser werden von Alexander dem Großen, also den Griechen, besiegt und abgelöst. Nun regieren die Griechen. Auf die Griechen folgen die Römer. Zu ihrer Zeit wird der Messias vor den Toren Jerusalems durchbohrt, gekreuzigt und in die Seite gestochen, durchbohrt. Und 40 Jahre nach diesem Geschehen wird Jerusalem zerstört und das Volk Israel wird wiederum, nachdem es schon einmal ins Exil musste, versklavt und unter den Völkern verteilt, vertrieben, deportiert. Und nun wird Jerusalem jahrhundertelang, 1900 Jahre lang, zertreten. Es folgen auf das Römische Reich Byzanz, die persischen Sassaniden, die Araber ab 631, die Kreuzfahrerstaaten, dann die Osmanen, also die Türken sozusagen, das Osmanische Reich von 1517 bis 1917, so lange hat es regiert und dann wird es britisches Mandatsgebiet. Es fällt in die Hände einer europäischen Macht. Und Lukas 21, 24 heißt es, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also hier kündigt Jesus an, dass eine Zeit kommen wird, in der Jerusalem zertreten wird von den Heiden. Und er sagt das in einem Zusammenhang, wo es um das Ende geht. Wann wird er wiederkommen? Wann wird das Ende der Geschichte, von dem Nils eben gesprochen hat, dem Ende der Geschichte, wann wird das kommen? Und er sagt, es wird also zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung eine Zeit sein, in der Jerusalem zertreten wird von den Heiden. Und dann wird sich die Geschichte noch einmal dramatisch ändern und dann wird das Ende kommen. Im Verlauf der Geschichte, 1900 Jahre lang, gab es kein nationales Israel mehr. Doch wo immer das Volk Israel, wo immer die Juden hinkamen, hatten sie etwas im Herzen: Jerusalem. Die Rückkehr nach Jerusalem war immer in den Herzen der Juden, wo immer sie hinkamen. Psalm 137 als Beispiel. Und dann sagen die Propheten, wird es eine Zeit geben am Ende der Zeit, da soll Israel noch einmal gesammelt werden. Hesekiel 38, auch in Sacharja 8 und 9. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, zur letzten Zeit oder in anderen Übersetzungen am Ende der Jahre oder auch in ferner Zukunft. Wirst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind und nun ist es herausgeführt aus den Völkern und sie alle wohnen sicher. Und in Jeremia 3, 10 bis 11 finden wir auch so eine Stelle, die sich erfüllt hat nach dem babylonischen Exil, die aber deutlich macht, dass Gott, wenn er sein Volk in die Sklaverei vertreibt und deportiert, er es dann auch wieder sammelt. Höret, ihr Völker, des Herrn Wort und verkündet fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln. Und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Im Jahr 1759 schrieb der Augenarzt und Dichter Johann Heinrich Jung Stilling in seinem vierbändigen Werk Heimweh folgende mit Weitsicht aufgezeichneten Worte. Es wird einmal eine Zeit kommen, wo einer etwa in einem Winkel oder in einer alten Büchersammlung ein verlegtes, längst vergessenes Buch von vier Bänden finden und den Titel »Das Heimweh« von Heinrich Stilling lesen wird. Und wenn er dann im Durchblättern auf diese Stelle kommt, so wird er stutzen und sagen, es gab auch damals Leute, die in jenen dunklen, trüben und verworrenen Zeiten in die Zukunft sahen und ein und anderes ahnen konnten. Ja, lieber Urenkel, wer du auch sein magst, wir haben ein festes prophetisches Wort. Aus dieser Quelle schöpfe ich auch nun eine Antwort. Gott hat durch seine Knechte, die Propheten der alten Zeit, verkündigt, dass das Volk Israel in alle Welt zerstreut werden sollte. Wer kann leugnen, dass es nicht geschehen sei? Eben durch die nämlichen Propheten hat er auch verkündigt, dass dieses Volk wieder aus allen vier Winden gesammelt und zur letzten Zeit wieder in das Land gebracht werden soll, das er ihren Stammvätern und ihren Nachkommen auf ewig zu besitzen verheißen hat. Das Land Palästina wird also dereinst bald in christliche Hände kommen und dann dem jüdischen Volk wieder eingeräumt werden. Wer lachen oder spotten mag, der lache und spotte. die Zeit wird mich rechtfertigen. Jungstilling hat von 1740 bis 1817 erlebt. Es hat noch über 100 Jahre mehr gedauert, bis sich diese Aussagen von Jungstilling erfüllt haben. Hier hat sich einer auf das prophetische Wort Gottes verlassen und hat gesagt, das, was die Propheten schreiben, das wird auch kommen. Rund 1900 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems und der Vertreibung der Juden auf dem ganzen Globus sammelt Gott Israel wieder in seinem Land. 14. Mai 1948, Wiedergeburt des Staates Israel. Wieder Auferstehung jüdischer Kultur und Sprache auf dem uralten Boden des verheißenen Landes. Uralte Prophezeiungen sind wahr geworden, um die Bühne zu bereiten für das große Finale der Weltgeschichte. Und damit kommen wir zum zweiten. Die globale Allianz gegen Israel und der Angriff auf Jerusalem. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Jerusalem soll zum Taumelbecher, soll zur Taumelschale werden, also etwas größer, muss man sich das denken. Und sie sollen alle aus dieser Schale Wein trinken. Die Völker der Erde und ihre Mächtigen sollen aus dieser großen Schale Jerusalem Wein trinken. Und das ist ein Bild für das Gericht Gottes. Gott lässt die Völker daraus trinken, und es bringt sie zum Taumeln und zum Stürzen. In anderen Worten, Gericht Gottes. Wir finden dieses Bild in den Psalmen bei Jesaja, bei Jeremia. Und ein zweites Bild wird hier angefügt. Jerusalem soll zum Laststein werden. Also zu einem sehr, sehr schweren Stein, und wenn man versucht, den wegzuheben, dann bricht man sich das Kreuz, dann reißt man sich daran kaputt und verletzt sich und fällt. Wie bei einem Wettbewerb oder vielleicht Beute, die man versucht davonzutragen. Ein Laststein soll Jerusalem den Völkern werden. Sie wollen es wegheben mit eigener Kraft. Und schaffen es nicht und gehen daran zugrunde. Und wer ist der Handelnde in all dem? Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker. Es ist der Herr Zebaoth. Es ist Gott, der Allmächtige, der das tun wird. Und welches Ziel verfolgt er damit? Er will die Völker zum Gericht sammeln. Er will die Völker zum Gericht rufen und er wird sie dort richten. Und es wird ein schreckliches Gericht. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Wir finden die gleiche Ankündigung auch in Kapitel 14. Siehe, es kommt für den Herrn, der Tag, dass man in deiner Mitte austeilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Das heißt, Sacharja macht deutlich, dass in dieser letzten Schlacht die gottfeindlichen Mächte unter der Führung des Antichristen gegen Jerusalem und das Volk Israel in den Krieg ziehen und zunächst die Oberhand gewinnen. Es gelingt der globalen Allianz das, was ihnen im Moment nicht gelingt. Alle, die Israel im Moment angreifen, scheitern daran. Aber wenn diese letzte globale Allianz auftreten wird, dann werden sie alle gemeinsam gegen Israel, gegen Jerusalem kämpfen und werden es gewaltig in die Enge treiben. Es sieht nach einer großen, verlustreichen Niederlage für Israel aus. Von dieser Völkerallianz ist auch in Hesekiel 38 die Rede. Ich will dich herumlenken, heißt es dort, über den Gog aus Magog. Ich will dich herumlenken und dir Haken ins Maul legen und will dich herausführen mit deinem ganzen Heer. Du wirst heraufziehen und daherkommen wie ein Sturmwetter und wirst sein wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Du und dein ganzes Heer und die vielen Völker mit dir. So spricht Gott der Herr. Zu jener Zeit wird dir dies in den Sinn kommen, du wirst Böses planen. Die Völker wollen die Israel-Frage, die Jerusalem-Frage ein für alle Mal lösen. Denn sie meinen, wenn wir diese Frage gelöst haben, werden wir den Weltkriegen erreichen, den Weltfrieden erreichen. Das ist das Ziel. Man will dieses Kernproblem der Menschheit in Jerusalem, diese Nahostfrage, will man lösen. Am Ende der Weltgeschichte verlagert sich der Schwerpunkt des Weltgeschehens wieder nach Israel, dem Land der Väter. Zitat aus einem Buch Weltreich und Gottesreich von Fritz Hubmer. Dort fing die Heilsgeschichte an. Dorthin konzentriert sie sich am Ende. Israel, der geografische Ausgangspunkt der biblischen Offenbarung, wird in den Tagen des Endes noch einmal in den Mittelpunkt des Weltinteresses rücken. Ihr Lieben, man braucht die Belege ja gar nicht anführen. Die sind ja da. Hier sitzen noch Leute unter uns, die sind zu einer Zeit geboren, da gab es noch kein Israel. Da war das ein völlig uninteressanter Streifenland irgendwo fernab. Und wir sind heute an einem Punkt, wo es Israel wieder gibt und wo die Nachrichten täglich unseren Blick nach Jerusalem, nach Israel ziehen. Wir können gar nicht anders. Wir müssen uns diese großen Bögen vor Augen führen und müssen uns vergegenwärtigen, wo wir gerade stehen und woher wir eigentlich kommen. Gott ist hier der Handelnde und er rückt Israel ins Zentrum des Weltgeschehens, weil er etwas vorhat. Die Vereinten Nationen sind von einer Israel-Obsession geplagt. Regelmäßig werden Resolutionen gegen Nationen, gegen Schurkenstaaten und all das Böse, was sie veranstalten, verabschiedet. Und man würde meinen, dass es bestimmte Staaten gibt, die diese Schurkenliste anführen. Zum Beispiel Nordkorea oder das Mullah-Regime im Iran. Vielleicht die Herrschaft der Taliban in Afghanistan. Und wo sonst noch Verbrechen auf der Welt durch Staaten durchgeführt werden. Doch diese Liste wird angeführt von einer Nation, bei weitem von einer Nation, und das ist Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Für den Zeitraum zwischen 2015 und 2022 dokumentiert UN Watch 140 Resolutionen der UN-Generalversammlung zu Israel. Gleichzeitig gibt es 68 Resolutionen zu allen anderen Nationen der Erde. Man muss sich mal die Verhältnismäßigkeit vor Augen führen. 140 Resolutionen in einem Zeitraum gegen Israel und 68 gegen alle anderen Nationen der Erde. Sehen wir, wie die Vereinten Nationen schon jetzt wie gebannt nach Israel starren und dabei all das Unrecht rundherum gar nicht sehen oder sehen wollen oder nur ganz eingeschränkt sehen. Aber was in Israel passiert, da starren alle hin, da haben alle eine Meinung. Und es taucht immer wieder das gleiche Phänomen auf. Israel ist schuld. Und ja, natürlich ist Israel auch schuld. Es sind Menschen, es sind Sünder. Und Israel vertraut eben nicht auf seinen Messias, was es tun sollte. Und doch, die Verhältnislosigkeit, die hier zum Ausdruck kommt, ist eben Teil einer Entwicklung, die auf das zusteuert, was wir hier in unserem Abschnitt lesen. Und wir sehen ja weltweit noch etwas anderes. Ein wachsender Antisemitismus auf allen Straßen und Plätzen des Globus. So etwas hat es noch nie gegeben, in solch einem Ausmaß. An den Universitäten, in den Medien, auf den Plätzen, immer wieder große Demonstrationen gegen Israel. Und da bereitet sich das vor, was wir hier lesen. Ich will Jerusalem machen zum Laststein für die Völker, alle, die es wegheben wollen, und sie werden versuchen, es wegzuheben, werden sich daran wund reißen. Und wir kommen zum dritten. Die nationale Errettung und Erweckung Israels. Verse 9 und 10. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Eine doppelte Errettung für Israel. Einmal die nationale Errettung vor den Feinden und dann eine nationale Erweckung, eine geistliche Erweckung. Vers 9. Zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Das heißt, jetzt kommen alle Heere der Vereinten Nationen gegen Jerusalem. Es wird sein wie bei David gegen Goliath. Es wird sozusagen eine endzeitliche Neuauflage des David-Goliath-Kampfes. Israel wird sich einer unüberwindbaren globalen Allianz gegenübersehen und sie werden keine Chance haben. Und dann greift Gott ein. Das zeigen jetzt die Verse 4 bis 8. Der Herr macht alle Rosse scheu, er macht ihre Reiter irre, er schlägt sie mit Blindheit. Die Fürsten Judas werden zum Feuerbecken, mitten im Holz zur Fackel im Stroh. Und dann, aber über Juda will ich meine Augen offen halten. Die Bürger Jerusalems sagen, meine Stärke ist in dem Herrn, Zebaoth, ihrem Gott. Jerusalem wird auch weiterhin an seinem Ort bleiben. Vers 7, der Herr wird zuerst die Hütten Judas erretten. Und dann, Vers 8, zu der Zeit wird der Herr die Bürger Jerusalems beschirmen. Und dann geschieht ein gewaltiges Geschehen, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Wir sehen heute ein Israel, das sich auf seinen Iron Dome, also diese eiserne Kuppel, auf seinen Auslandsgeheimdienst Mossad, auf den Shin Bet, auf die IDF, also die Armee, und auf seine Allianz mit den Vereinigten Staaten verlässt. Sie gründen sich, sie verlassen sich auf ihre äußere Macht und die machtpolitischen Verhältnisse in der Welt. Sie stützen sich nicht auf ihren Herrn und Heiland, den Messias, und das sollten sie eigentlich tun. Und durch die Dinge, die jetzt geschehen, werden sie es lernen müssen, sich nur noch auf ihren Herrn und Retter und Heiland, Jesus, den Messias, zu verlassen. In dieser großen Not, die jetzt auf Israel kommt, werden alle Stützen wegbrechen. Du kannst dich eben auf einen Herrscher in Washington nicht verlassen. Du kannst dich nicht auf deine Waffen und deinen Geheimdienst verlassen. Irgendwann scheitert das alles, so wie wir uns auch nicht auf all die anderen Dinge verlassen können, auf die wir vielleicht versucht mal haben, unser Leben zu gründen und wir haben gemerkt, das bricht alles weg. Und das muss Israel auch lernen. Durch diesen schweren Gang, durch den letzten Sturm hindurch, durch diese letzte Bedrängnis hindurch. Aber dann wird Gott eingreifen und er wird den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen auf Israel und ihnen werden die Augen geöffnet werden und sie werden auf einmal den erkennen, der sie erlöst hat. Sie werden begreifen, dass vor den Toren Jerusalems wirklich ihr Messias gekreuzigt wurde. Das, was sie nie für wahr halten wollten, das, was sie abgelehnt haben bis zum Gehtnichtmehr. Auf einmal werden die Augen geöffnet und sie werden erkennen, es ist unser Messias, der dort gelitten hat und gestorben ist. Nicht nur für die Nationen, sondern auch für Israel. Dann werden die Augen geöffnet. Was wird das für ein Tag? Was wird das für ein Freudentag? Wenn Israel die Augen geöffnet werden, der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen wird auf das jüdische Volk. Römer 10, 25 und 26. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Völkermission findet jetzt statt. Bis die Vollzahl eingegangen ist. Und dann wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Dann an jenem Tag wird Israel seinen Messias erkennen, wird seine Sünden bekennen und wird sich ganz und gar auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verlassen, durch Jeschua, den Messias, durch Jesus, den Christus. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind. Und sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Man muss hier genau hingucken. Erst spricht hier Jahwe, der Herr Zebaoth, und dann wechselt die Person und auf einmal ist hier von ihm die Rede. Ihn, den sie durchbohrt haben. Das heißt, Jahwe sagt, ihr habt mich durchbohrt und jetzt schaut ihr ihn an. Sie werden mich ansehen, also Jahwe, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, ich habe es eben etwas falsch gesagt, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind und werden sich um ihn betrüben, also Jesus. Jesus ist Gott. Und das ist die Kraft der biblischen Prophetie. 500 Jahre vor den Ereignissen sieht Sacharja detailgetreu voraus, dass der Messias und Sohn Gottes an das Kreuz genagelt wird und von einer Lanze durchbohrt wird. Wir sehen hier, dass die globale Allianz gegen Jerusalem, der Krieg der Nationen gegen Gottes auserwähltes Bundesvolk, die nationale Errettung und Erweckung Israels unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu stattfindet und durch diese abgeschlossen wird. Noch einmal Fritz Hubmer, in diesem Höhepunkt des letzten Weltensturms hinein geschieht nun nach dem einhelligen Zeugnis des Alten und Neuen Testaments der Geschichts, Durchbruch der Herrschaft Gottes auf Erden, die Wiederkunft Jesu Christi. In diesem letzten Höhepunkt des Weltensturms, also diesem letzten großen Krieg gegen Jerusalem, bricht Jesus sichtbar in diese Weltgeschichte hinein. Sacharja 14, 3 bis 4, und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und an jenem Tage werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Jesus kommt wieder nach Jerusalem, um sein Volk aus seiner Not zu erretten. Offenbarung 1, 7 bis 8. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und was ist nun praktisch zu tun? Wachsamkeit. Die Zeichen der Zeit, von denen Nils gesprochen hat. Wir sehen das alles kommen. Seid wachsam. Lebt mit Jesus. Lebt konsequent in der Nachfolge. Denn all das kann schon ganz bald geschehen. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Zuversicht. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf. Und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Der Tag ist bald da. Freut euch. Geht zuversichtlich in die nächste Zeit hinein. Drittens, Gebet. Wir beten. Wir suchen die enge Beziehung zu Jesus im Gebet. Und wir beten, so wie Nils es auch eingangs gemacht hat, für Israel und für die Nachbarländer. Für den Iran, für Syrien, für den ganzen Nahen Osten und all die Menschen dort, dass sie in Jesus ihren Heiland, Herrn und Erretter erkennen. Und das letzte, Mission. Jesus sagt, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Solange noch Zeit ist, ist Gnadenzeit. Lasst uns diese Zeit nutzen, um noch Menschen für diesen großen Tag der Wiederkunft Jesu, seine Rückkehr auf diese Erde, zu sammeln. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Shalom, seinen Frieden. Amen. Wir setzen uns wieder und hören noch auf das Nachspiel. Eine gesegnete Woche wünsche ich.